Text aus dem Römerbrief, der Brief des Apostel Paulus an die kleine Gemeinde in Rom, um gut 50 herum geschrieben, also vielleicht gut 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu. Ich lese nur einen einzigen Vers vor und versuche den auszulegen. Dieser Vers ist der Vers 25 aus dem dritten Kapitel des Römerbriefes. Den hat Gott hingestellt als Ort oder als Mitte der Versöhnung durch den Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung vergangener Sünden. So habe ich das wortwörtlich aus dem alten griechischen Text übersetzt. Dieser Text ist sogar belegt noch durch eine alte Papyrushandschrift aus dem 3. Jahrhundert. Man stelle sich vor, so alt sind diese Handschriften, woraus man dann ersehen kann, was wohl eigentlich in diesem Text gestanden hat. Man sieht aber auch in den Folgeabschriften, Abschriften von Abschriften, Abschriften von Abschriften, dass manches auch noch wieder geändert worden ist. Vor allen Dingen problematisch sind die Übersetzungen dieses Textes. Ich habe das nun wortwörtlich so übersetzt. Den, also Christus, hat Gott hingestellt. Hingestellt, wörtlich heißt es auch noch, den hat er so aufgestellt, in die Mitte gestellt. Und dann steht hier als Ort oder als Mitte der Versöhnung. Das nun ist ein ganz schwieriges Wort im Grunde genommen in diesem alten Text. Paulus verwendet ein Wort, das ein Bild ist, ein Symbol ist. Auf Hebräisch heißt dieses Wort Kaparät. Hört sich auch schon so ein bisschen an wie Gerät und hat auch was damit zu tun. Kaparät, das sind die Aufbauten gewesen auf der Bundeslade. Die Bundeslade, da hat das Volk Israel die 10 Gebote, die 2 Steintafeln drin verwahrt. Und so wird eben erzählt in der Bibel, auf der Wüstenwanderung hat dieses Volk auf der Flucht, hat immer die 10 Gebote mit sich getragen. Das war, wenn man so will, das Allerheiligste für sie. Das hatten sie in so einer Lade. Und dann haben sie zu bestimmten Zeiten, später wurde es ritualisiert als der Versöhnungstag. Yom Kippur, Kippur, Kaparet. Versöhnung heißt nämlich Kippur. Yom heißt Tag. Yom Kippur, auch heute in Israel oder in jüdischer Tradition, der Tag der Versöhnung. Und an so einem Tag der Versöhnung, da wurde dann die Bundeslade aufgestellt, ein Zelt wurde drumherum gemacht und dann hatten sie diese Aufbauten. Das waren so Cherubine, so Engel, die waren da so drauf und dann haben sie von Opfertieren Blut dran gesprenkelt und haben zu Gott gebetet, vergib uns all unsere Schuld, Gott. Sei du der versöhnende Gott. Sei du bei uns. Und so wird nun von Paulus dieses Wort, das alte hebräische Wort, natürlich in Griechisch, da heißt es Hilasterion, wird das alte Wort Kaparät aufgenommen für Christus. Den, also Christus, hat Gott in unsere Mitte gestellt als dieses Kaparät, als diesen Ort der Versöhnung. Später war dieser Ort der Versöhnung, also die 10 Gebote, waren dann im Tempel, im Allerheiligsten. Das war eben das Allerheiligste des jüdischen Volkes. Und hier nun diese kleine, vielleicht ganz Versprengte in Rom, die immer Angst haben mussten, denen dieser Brief zukommt, euch hat Christus, Gott hat Christus euch hingestellt zur Versöhnung mit sich selbst. Ihr seid Versöhnte in Gott, weil Christus es selbst ist. Fälschlicherweise wird das oft dann übersetzt, den hat Gott zur Sühne gemacht oder zum Sühnopfer gemacht. Das steht da aber alles gar nicht. Sondern was ich Ihnen oder was ich euch gesagt habe, er hat ihn zu diesem Kaparät gemacht, zu diesem Gerät, zu diesem Ort, müsste man sagen, zu der Mitte der Versöhnung. Das ist das Entscheidende. Christus ist die Mitte der Versöhnung geworden. Den hat Gott hingestellt als Ort der Versöhnung. Und nun geht es weiter. Durch den Glauben. Später ist den weggefallen. In den alten Papyrusschriften steht noch durch den Glauben in seinem Blut. Nicht einfach nur durch Glauben. Durch eben diesen Glauben in seinem Blut. Auf Griechisch heißt Blut Haima. Und Haima ist nicht einfach Todesblut, ganz im Gegenteil. Es ist das Blut des Lebens. Es ist der lebendige Gott, der lebendige Christus. Durch Glauben in seinem Blut, könnte man ergänzen, seinem Blut des Lebens. Christus ist kein Opfertier, das da geopfert wird, weder von Gott noch von ihm selbst. Christus ist lebendig. Und so haben sie, die ersten Christen, das sich auch vorgestellt, dass er als Auferstandener in ihrer Mitte ist. Er ist der Herr der Gemeinden. So sagt ja auch Paulus, unser Herr, und meint damit Christus als der Auferstandene, aber Gott ist nochmal Gott. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Gott hat Christus hingestellt für uns zur Versöhnung in unsere Mitte durch den Glauben in seinem Blut des Lebens. Und nun geht das weiter. Zum Erweis, zum Beweisen seiner, also der göttlichen Gerechtigkeit durch die Vergebung vergangener Sünden. Seht ihr? Christus ist in die Mitte gestellt und durch den Glauben in seinem Blut wird erwiesen, dass Gott gerecht ist, weil er alle vergangenen Sünden von uns nimmt. Er vergibt Sünden. Und das möchte ich gerne mit Ihnen, mit euch ein bisschen bedenken, was das eigentlich bedeutet. Ist das jetzt weggeputzt? Müssen wir nun nichts mehr machen? Ist, wie manche Theologen auch im Mittelalter dann gesagt haben, ja, er ist ja für uns gekreuzigt und damit ist alle Schuld genommen. Ist das so? Ist das gemeint? Ich meine, überhaupt nicht ist das gemeint. Denn gemeint ist mit Sünden, das kommt, ist ein altes deutsches Wort, das heißt Sund eigentlich. Sünde, Sund. Wissen Sie, was ein Sund ist, ja? Ein Sund, das ist im Meer, nicht? So eine Tiefe. Etwas, was nur Fähren überbrücken können. Ein Sund ist etwas, was zwischen den Ländern, zwischen Kontinenten sein und treten kann. Man kommt nicht rüber. Und dann bedeutet also Sünde das Abtrennen von Gott. Man ist weggetrennt von Gott. Die Menschen haben sich abgetrennt von ihm. Das ist die eigentliche Sünde. Und Jesus tritt nun gewissermaßen dazwischen. Er ist, wenn man so will, die Fähre oder der Fährmann, der uns hin und her führt, wieder hin zu Gott und zurück von Gott zu uns. Christus wird zur Brücke. Christus wird zu einem Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist die Versöhnung und ist die Mitte, ist der Ort der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, will diesen Sund regelrecht schließen. Er will die Verbindung zu Gott, die verloren gegangen ist, immer und immer wieder herstellen. So gesehen ist Christus in Permanenz ein Erlöser. Sein ganzes Leben ist darauf hingewirkt gewesen. Ich will zu meinem Vater und zu euch, dass alles wieder gut wird. Dass alles wieder ins Lot kommt. Dass ihr wieder einen Sinn in eurem Leben findet. Nun lassen Sie mich ganz kurz, man müsste länger dazu Zeit haben, aber ich versuche das mal ganz kurz. Lassen Sie mich ganz kurz sagen, was das bedeutet, dieser Sund, diese Sünde. Wie es im Alten Testament in den allerersten Kapiteln des ersten Mosebuches oder der Genesis beschrieben wird. Der Sündenfall, das kennen Sie alle, mit der verbotenen Frucht des Baums, der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Menschen entfernen sich von Gott. Und was hat das zur Konsequenz, dass das einmal Menschen getan haben? Einer langen, langen menschlichen Geschichte. An einem bestimmten Punkt Menschen getan haben, sich von Gott zu entfernen. Und dann, ja und dann? Und dann begannen zu überlegen, man kann auch sich von der Natur und von den Menschen entfernen. Man kann sie auch zum Mittel machen. Man kann vielleicht Menschen für sich arbeiten lassen, versklaven. Und wenn es dann zu Krieg kommt, da erschlug Kain seinen Bruder Abel. Das ist, wenn man so will, die Konsequenz dieser Ursünde, der Urentfernung von Gott. Dadurch, dass sich Menschen getrennt haben vom Schöpfer, von dem Ganzen der göttlichen Schöpfung, waren sie auch in der Lage, über andere herzufallen. Wenn Kain seinen Bruder Abel erschlägt, ist damit symbolisiert, im Alten Testament symbolisiert, der Brudermord. Der Kampf des Menschen gegen den Menschen. Die Möglichkeit des Krieges und die Tatsächlichkeit. Und so hat sich irgendwann vor 7.000, 8.000 Jahren an über die Geschichte dieser Menschheit der Krieg gezogen. Und immer wieder hat es Kriege gegeben. Wir können ja regelrecht heilfroh sein, dass wir so viele Jahrzehnte, zumindest hier im Herzen Europas, keinen Krieg mehr haben. Aber wie kurz ist es erst her, dass die Soldaten an den Koppeln hatten, mit uns Gott, Gott mit uns in dem Krieg. Und die Franzosen haben ähnliche Sprüche. Immer war Gott dabei. Und sie bekriechten sich. Das ist das, was Christus meint. Und was auch Paulus meint. Wenn er der Versöhner ist mit Gott, dann bedeutet es auch der Versöhner unter den Menschen. Bloß kein Krieg. Ich glaube, wenn gesagt wird, Jesus ging für seine Freunde in den Tod, dass auch gemeint ist, dass Jesus wusste, als er gekreuzigt werden sollte, wenn ich nun nicht gehe, kann das auch zu einem Krieg kommen, der übrigens später kam. Der römisch-jüdische Krieg. Nur 20 Jahre nach dieser Schrift, 70, fiel der Tempel und so viele Menschen diesem Krieg zum Opfer. Und immer wieder hat es Kriege gegeben, Glaubenskriege, auch unter den Christen. Und nicht nur der 30-jährige Krieg, der ganz Europa praktisch hinraffte, 30 Jahre lang. Mit den Spaniern waren es über 50 Jahre in diesen Zeiträumen. Und dann geht diese Geschichte im Alten Testament weiter, Kain und Abel, und dann kommt das mit Noah, was Sie alle kennen, mit dieser Flut. Die Konfirmanden fragen mich im Unterricht oder haben mich gefragt, wie kommt es zu so einer Flut? Und die lassen sie sehr darüber nachdenken, wie kommt es zu Flutkatastrophen? Wie kommt es heute dazu, dass das ganze Landstriche überfluten, dass Deiche brechen können, dass der Wasserspiegel steigt? Und dann kommen sie langsam darauf. Auch damals, zu Noah-Zeiten, versündigten sich die Menschen, wie es heißt. Der Sund, der Abgrund zwischen Gott und den Menschen wurde größer und größer. Sie bauten aus Holz Kriegsschiffe, Paläste für sich, Städte. Holz, viel Holz. Es wurde Wald gerodet und gerodet und gerodet. Übrigens zu Platon-Zeiten war Sizilien noch eine dicht bewaldete Insel. Dieses Roden hat zu Bodenerosionen geführt, hat zu Überflutungen geführt, zu einer Sintflut geführt, wie sie uns beschrieben wird. Und Noah baut aus dem bisschen Holz, was er abbekommen hatte, das einzig Richtige, eine kleine Überlebensinsel für seine Familie und für viele Tiere, die paarweise antreten auf die Arche. Und dann warten sie und warten, bis eine Taube kommt und endlich ein kleines Zweiglein mitbringt. Noch heute ist diese Taube vor dem UNO-Gebäude die Symbolfigur des Friedens. Taube mit Ölzweig. Gott versöhnt sich mit den Menschen. Hat sich immer und immer wieder versöhnt, aber die Menschen schütten wieder diesen Abgrund. Sie reißen ihn wieder auf. Er fließt wieder voll Wasser und immer wieder. Und dann bauen sie, das ist dann die dritte große Katastrophe im Buch Genesis, in der Schöpfungsgeschichte Genesis, in diesen ersten Kapiteln beschrieben. Nicht die erste, also Kain, Abel, nicht der Brudermord, der Krieg, die zweite, die Überflutungen, die Überschwemmungen, die Naturkatastrophen, die Versündigung des Menschen an der Natur. Und das dritte ist die Herrschaft. Da bauten sie einen Turm bis an den Himmel. Höher als Gott wollten sie sein, die Herren dieser Welt, alles zu beherrschen. 66 Milliardäre besitzen so viel derzeit auf der Welt, wie der ganze Rest, die Milliarden andere besitzen, wir dazugehörend. Alles zusammen addiert, besitzen 66 diese Herren, die immer höher und mehr und mehr und mehr wollen, bis es einstürzt, gnadenlos. In der Bibel heißt Gott, verwirrte ihre Stimmen. die Fremdsprachen, dass sich die Menschen fremd werden, dass sie einander nicht mehr verstehen, ist die Konsequenz aus diesem Geifer nach Macht und Herrschaft. Dagegen tritt nun Christus. Es ist kein Betbruder Jesus, der sagt, ja, so ist die Welt. Er geht in den Tempel, stürzt die Tische um und sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und heute könnten wir sagen, und den Planeten und alles. Christus ist es, der zu seinen Freunden sagt, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Völker unterdrücken, aber unter euch soll es nicht so sein. Ihr sollt Freundinnen und Freunde sein. Ihr sollt Gemeinschaft pflegen. Ihr sollt miteinander leben. Ein neues Leben. Einen Sinn suchen und finden in diesem Leben, der nicht im Geld begründet ist und nicht in Herrschaft begründet ist und nicht im Krieg, nicht in Eifersucht, nicht in Hass, sondern in Liebe und Freundschaft, in einem guten, gottgefälligen Miteinander mit Gott und mit und unter den Menschen. Darum wurden sie heilende und teilende Gemeinschaften. Darum hat sich das, was Pastor Zeidler gerade vorgelesen hat, als praktisch ältestes Dokument des Neuen Testamentes fortgesetzt und fortgesetzt bis in unsere Gemeinden. Auch leider mit einigen Verfälschungen. Aber das ist das Urdokument des Abendmahls. In der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, dies ist mein Leib für euch. Das bin ich für euch. Nicht mein Leib, der für euch gebrochen ist, der für euch gegeben ist und was da alles gesagt wird und zugefügt wird. Nein, nur einfach für euch. Das steht in der Bibel. Dies ist mein Leib für euch. Das bin ich für euch. Mit dem lebendigen Blut. Und dann heißt es, er nahm den Kelch, ging hoch und sagt, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Nicht das Blut für euch vergossen und was da alles gepredigt wird. Im Predigerseminar in Wuppertal bekam ich plötzlich einen Kelch weitergereicht während des Abendmahls. Und da sagte mir der Oberchef da vom Predigerdings, sagte zu mir, Christi Blut für dich vergossen. Ich habe gesagt, was ist das denn jetzt? Ich will kein Totenblut. Ich möchte das Blut des Lebens. Ich möchte Christus als Lebendigen und nicht irgendwie, das ist für dich vergossen. Christus ist kein Opferlamm. Christus ist nicht von Gott geopfert worden. Er hat sich nicht selbst geopfert. Christus ist ermordet worden von den Herrschenden dieser Welt und verraten worden von einigen, die nicht besser wussten und von einem, der Petrus hieß, verleugnet worden und wurde später der tapferste der Christen. So ist es doch. So ist die Geschichte gewesen. Und nicht, wie es später irgendwelche Christen aufgeschrieben haben und uns immer noch wieder vorsören. Nein. Christus lebt. Das ist das wahre Wunder. Wenn eins stimmt oder zwei Sachen stimmen, und die ich wirklich gerne und herzlich gerne bezeuge, dann ist es das Leben Jesu als ein versöhnendes Leben. Der Tod Jesu, gestorben ist er ganz sicher, und er ist auferstanden, deswegen sicher auferstanden, weil die ganze Welt von ihm wusste schließlich. Weil sie alle wussten, er lebt. Wie er auferstand, das weiß ich nicht. Ganz bestimmt nicht ist er da irgendwie aus dem Grab gekrabbelt. Aber er lebt. Das haben die Menschen erlebt. Auf ihre ganz besondere Weise. Gar nicht in der Gestalt, wie er nachher lebte. Die Emmaus-Jünger haben ihn ja gar nicht erkannt. Die haben ihn erst erkannt als der Fremde, wie es heißt, das waren ja zwei Jünger, als der Fremde das Brot wieder bricht. Da erkennen sie im Brechen des Brot, das ist der teilende Christus. Er ist es. Er lebt. Versteht ihr? Den hat Gott hingestellt in unsere Mitte als den Ort der Versöhnung durch den Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, der Vergebung der vergangenen Sünden. So sagt es Paulus völlig richtig. Er hat es auf den Punkt gebracht. So ist es. Der lebendige Christus lebt. Er ist unter uns und er bleibt und ist der Versöhner und der Versöhner, der Freund, der uns begleitet durch unsere Gemeinden. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir das Mahl des Lebens und nicht der Toten. Und das ist auch nicht ein Leib Christi, den wir da essen, sondern es ist die Gegenwart Christi, die uns erfüllt, die wir spüren. Seht ihr, und das war mir wirklich mein Anliegen, das heute zu sagen. Hier in Ohne, in unserer kleinen Gemeinde, von ganzem Herzen zu sagen, nehmen wir diesen lebendigen Christus an in unsere Mitte. Dann finden wir auch einen Weg auch der zwischenmenschlichen Gerechtigkeit. Dann wissen wir umzugehen mit der Frage, wie gehen wir mit verloren gegangenen Menschen um, Menschen auf der Flucht. Dann wissen wir, wie wir umzugehen haben mit der Frage, muss immer mehr und mehr und mehr sein oder muss eigentlich alles mal weniger werden. Dann wissen wir umzugehen mit der Frage, die uns ja alle bedrängt, wie können wir gut leben? Und zwar so gut leben, dass alle, wir alle und auch die fernen Menschen was davon haben. Dass die Welt was davon hat. Und auch besonders die Ärmsten der Armen. Ich glaube, dass wir aus dem Evangelium die Antworten finden können, wenn wir sie so bedenken. Und wenn wir so in diese Passionszeit gehen oder mit der Passion gehen, dann gehen wir das immer mit dem Blick auf Ostern. Und wir wissen, dass Ostern die Auferstehung ist. Und dass sie eigentlich jetzt schon ist. Dass sie immer mit uns geht. Dass die Lebendigkeit von Jesus Christus uns begleitet. Dass er wie ein unsichtbarer Freund an unserer Seite ist. Und wenn ich Ihnen zum Schluss sagen darf, wenn ich mal nicht weiter weiß, das ist oft genug, dass ich dann vor der Frage stehe, wie muss man das eigentlich machen? Wie müsste ich es machen? Dann frage ich mich, wie hätte es wohl Jesus gemacht? Und meistens finde ich eine Antwort. Meistens finde ich eine. Vielleicht nicht immer, aber später dann doch. Immer eine Antwort, er hätte es wohl so gemacht. Und unter dem Strich sehen diese Antworten immer einfach aus. Es ist immer das Einfache, das eher bescheidene Leben, aber voller Herz, voller Güte, voller Liebe, voller Freundschaft. Amen.